ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße heute ganz herzlich einen Mann, der sich seinen Lebenstraum erfüllt hat und 25 Jahre lang Leuchtturmwärter war. Sein Zuhause war ein einsamer Leuchtturm auf einer steilen Klippe im Atlantik in Norwegen, nur vom Meer umspült. Dann hat er sich nochmal neu erfunden. Er lebt jetzt wieder in Deutschland und zwar in der Großstadt Hamburg. Mitten im Trubel arbeitet als Trainer gegen Seekrankheit und Coach für Führungskräfte. Herzlich willkommen, Thomas Bickert. Hallo.
Hallo.
Wir haben uns darauf geeinigt, wir sagen du, weil du es nach vielen Jahren in Norwegen gar nicht mehr anders kennst. Da wird jeder geduzt, oder?
Das stimmt. Außer dem König, den siezen wir.
Okay, aber wir sind keine Royals und wir werden wahrscheinlich auch nicht mehr in die königliche Familie einheiraten. Also wir dürfen beim Du bleiben. Ja. Jetzt stell ich mir vor, du warst 25 Jahre lang an einem Ort, wie er einsamer kaum sein kann, umgeben von ganz viel Stille, von ja vielleicht höchstens mal dem Geschrei von Möwen, dem Plätschern der Wellen. Und jetzt lebst du seit letztem Jahr plötzlich wieder in Hamburg. Musik dringt aus den Kneipen, der Hamburger Fischmarkt ist laut, überall Lärm, hupende Autos. Wie oft sehnst du dich nach deinem Leuchtturm zurück?
Ja, schöne Frage. Bis jetzt noch gar nicht, erstaunlicherweise. Bis jetzt noch nicht. Im Gegenteil, also ich genieße das. Ich habe neulich, denkt man auch, was ist mit dem Kerl los, habe ich im Stau gestanden und dachte, ach schön, Menschen um mich rum, es passiert was. Nee, ich bin damals nach Norwegen gegangen. Ich habe die Einsamkeit gesucht. Mir war der Trubel zu viel Input, zu viel von allem eigentlich. Und ich wollte ans Meer und ich wollte in die Einsamkeit. Und nach insgesamt war ich jetzt 30 Jahre in Norwegen und dann hat sich das wieder umgedreht. Und dann bin ich bin so vollgesogen mit Naturbildern, mit dem Gefühl, mit dem Meer verbunden zu sein. Das nehme ich mit. Aber mir hat die Verbindung zu Menschen gefehlt. Und deswegen mag ich genau den Trubel. Ich mag im Stau stehen, ich mag in der Schlange stehen beim Einkaufen, ich mag, dass es Musik überall gibt und dass Leute sich streiten, sich lieben, alles.
Und leise, so richtig leise, wie wir das vielleicht im Klischee denken und ich es eben beschrieben habe, warst du auch nicht auf dem Leuchtturm, ne?
Nö. Also das kam sehr auf die Jahreszeit drauf an. Im Winter, wenn es richtig stürmt und ich erinnere also Monate, wo es praktisch fast nie unter Sturmstärke war und eben häufig weit über Orkanstärke, das ist so laut, dass man sich praktisch im Haus nicht unterhalten kann. Ne? Das ist schon irre laut. Und im Sommer kann das dann, ist dann Möwengeschrei. Also ganz still, so wie ich das aus den Bergen kenne, ist es eigentlich am Meer nie.
Um noch mit einem anderen Klischee aufzuräumen, dein Leuchtturm sieht auch gar nicht aus wie ein Leuchtturm, sondern der sah aus wie ein ganz normales Haus, das auf einer Steinklippe steht. 40 Meter war die, glaube ich, hoch, also richtig, richtig hoch. Sehen alle Leuchttürme in Norwegen so aus, dass sie keinen Turm haben?
Nee, nicht alle. Also das Leuchtfeuer selber ist mit 48,6 Meter vermessen, also über normal Null, wie das heißt. Und einen Turm muss man da bauen, wo keine Klippe ist. Ne? Und deswegen muss man in Deutschland eben Türme bauen, weil es überall flaches Land ist. Und ansonsten, wenn man eine Klippe hat, baut man natürlich so ein Haus an die Klippe. Da ist die Leuchtkanzel praktisch draußen dran gebaut. Es gibt aber auch gerade in Südnorwegen Stellen oder auf Inseln, die weit rausgelagert sind, die ein bisschen flach sind, wo auch in Norwegen Türme gebaut werden. Ne? Mhm. Aber diese, also fast 50 Höhenmeter, das ist schon höher als die allermeisten deutschen Leuchttürme, bin ich gar nicht ganz sicher. Es gibt, glaube ich, einen, der ähnlich hoch ist. Aber das ist schon hoch.
Du musstest auch nicht irgendwelche Lichtsignale ausstrahlen? Also auch das nicht?
Nee, der ist seit 86 ist der automatisiert. Das heißt, es ist ein automatisches Leuchtfeuer, was aber nach wie vor in Betrieb ist, mit der entsprechenden Kennung und Frequenz. Wurde dann nochmal, ich glaube 2002, 2003 auf Batteriebetrieb umgestellt. Vorher hatten wir noch ein großes Dieselaggregat, falls der Strom mal ausgefallen ist, was häufig vorgekommen ist. Da ist dann innerhalb von 20 Sekunden dann ein riesiger Diesel im Keller angesprungen, was auch laut war. Und das haben sie irgendwann nochmal, haben sie die Lampen, die früher 1000 Watt waren, also eine richtig starke Birne, auf so ganz kleine LED-Lampen, die halt genauso stark sind, aber ganz klein und viel weniger Strom brauchen und ist dann auch Batterie. Aber der ist nach wie vor in Betrieb, ist auch wichtig.
Und wenn der auch ohne dich funktioniert hat, was war dann dein Job?
Naja, ich war nicht angestellt da. Ne? Ich habe den Status des Leuchtturmwärters, habe ich mir hart erkämpfen müssen. Der Verpächter, also die, wie früher Deutsches Hydrographisches Institut, denen der gehört, die das an mich verpachtet haben, die haben mich auch nie als Leuchtturmwärter anerkannt, bis ganz zum Schluss. Also die letzten Jahre haben sie das dann gemacht, weil es in Norwegen gar keine anderen Leuchtturmwärter mehr gibt. Das heißt, ich bewache das Haus, ich halte das Haus in Stand, aber nicht das eigentliche Leuchtfeuer. Und das ist eben der Unterschied. Ne? Aber wie gesagt, das gibt es gar nicht mehr anders.
Nur damit wir mal eine Vorstellung davon bekommen, wie einsam es dort war, wo du 25 Jahre gelebt hast. Du sprichst vom Ende der Welt in deinem Buch. Beschreib mal genau, wo dieser Leuchtturm in Norwegen liegt.
Also wenn man sich Norwegen oder Skandinavien wie diesen Tiger vorstellt, dann ist es genau da, wo die Ohren sind. Und genau an diesem Knick, da ist das Westkap. Und dieses Westkap, das sehen wir aus, haben wir aus dem Kirchenfenster gesehen. Also Nordwest-Norwegen nennt man das.
Wie weit war der nächste Nachbar entfernt?
Dieses kleine Dorf, was auch Krokenes heißt, wie der Leuchtturm, das war so 1,5 Kilometer entfernt. Da wohnen heute noch, weiß ich nicht mal mehr, 10 Leute, damals vielleicht 25, 30 vielleicht.
Und die nächste Einkaufsmöglichkeit?
Halbe Stunde, wenn man fahren kann. Und mal im Winter konnte man wegen Schnee war es häufig zu, wenn man über den Berg muss. Und bei Orkan kann man auch eigentlich nicht Auto
fahren. Also wenn man die Milch mal vergessen hatte, hatte man Pech gehabt.
Schlechte Idee.
Mhm. Heißt aber auch, wenn du zum Beispiel einen medizinischen Notfall gehabt hättest, wie lange hätte es gedauert, bis Hilfe gekommen wäre?
Das kommt sehr aufs Wetter drauf an. Wenn der Hubschrauber landen kann, geht das relativ zügig. Unter Umständen gibt es keine Hilfe, weil auch der Krankenwagen und der Hubschrauber nicht über den Berg kommen.
Als du auf den Leuchtturm damals gezogen bist, da gab es kein fließendes Wasser und die Stromversorgung war auch völlig marode. Woher hast du dein Wasser gekriegt?
Habe ich im Bach geholt die ersten Wochen. Habe ich mit dem großen Kanister bin ich zum Bach und habe mir das da geholt. Zähne putzen, Kaffee kochen, was man so braucht. Und habe aber, das war eins der ersten Projekte, die ich auch mit dem Gemeindechef oder mit dem Wirtschaftsminister schon angegangen habe, bevor ich da angefangen hatte, das hatten wir diskutiert, dass nach Wasser gebohrt werden muss. Und die kommen mit so einem Granitbohrer und bohren dann, und die mussten fast 100 Meter bohren und dann hatten wir eben Brunnen. Und das hat auch bis heute gutes Wasser geliefert immer. Ne? Mhm. Früher haben die das Regenwasser vom Dach aufgefangen. Dann wurde immer gab es im Haus eine Zisterne und dann wurde der Ablauf von einer Regenrinne praktisch ins Haus geleitet und so haben die das Wasser aufgefangen. Musste man aber höllisch aufpassen, wenn nämlich große Wellen sind, dann ist da Salzwasser mit drin und da will man keinen Kaffee mit kochen. Ne?
Als du die Gelegenheit beim Schopf geparkt hast und diesen Leuchtturm gepachtet hast auf dieser Steinklippe in Norwegen, war dir das alles klar? Wie viel Arbeit das machen würde, dieses Haus instand zu setzen?
Ne. Fette rosa Brille. Mhm. Also ich hatte einfach diesen Traum vom Haus am Meer, von dem Seminarhaus, wo ich meine Workshops und Seminare für Führungskräfte machen konnte. Und das war die Übersteigerung dieses Traumes, dieses Haus einfach. Ne?
Also du bist studierter Psychologe, ja, und hast davon geträumt, da Führungskräfte-Seminare zu geben.
Genau.
Auf dem Leuchtturm, was nie passiert ist, muss man sagen.
Naja, ganz zum Schluss habe ich das tatsächlich noch, 2, 3 Seminare habe ich auch da hingekriegt. Aber ich habe die meisten, die ich dann tatsächlich durchgeführt habe, nicht am Leuchtturm, sondern woanders gemacht in der Gegend. Aber so, das war die Idee von Anfang an. Und ich habe gedacht, ja, bisschen Farbe, bisschen sauber machen. Wasser war klar irgendwie und dann geht's los. Ne? Aber das war natürlich völlig naiv. Aber ich meine, gut, so ist es halt mit den naiven Ideen. Das sind die man dann weitertreibt und die irgendwann gut werden mit sehr viel Arbeit.
Und du warst 31, da darf man auch noch naive Ideen haben, genau, denke ich mal.
Und da hat man die Kraft auch noch.
Bevor du Psychologie studiert hast, hast du erstmal eine Seefahrtschule besucht, also mit dem Ziel, Seemann zu werden. Wie lange bist du tatsächlich zur See gefahren?
Na, ich bin in verschiedenen Abschnitten gefahren. Also ich habe eine Lehre angefangen mit 19 und bin da zuerst zur Seefahrtschule und dann habe ich halt meine Fahrzeiten gehabt eine Zeit lang, habe die Lehre aber abgebrochen, habe die nicht zu Ende gemacht und bin dann aber nochmal, was wirklich ganz schön war, als Psychologiestudent habe ich 2 lange Fahrzeiten gemacht, wo ich als Psychologe und Bootsmann auf sogenannten Jugendschiffen unterwegs waren. Das sind ältere Segelschiffe, die in der Jugendarbeit mit Schwererziehbaren fuhren damals. Ne? Und da bin ich, die längste Tour war 6 Monate und da war ich eben, das ist eine ganz andere Art von Seefahrt als Containerschiffe, wirklich mit, also richtig traditionelles Segeln. Und 6 Monate ist eine lange Zeit, da habe ich meine Diplomarbeit geschrieben über Burnout bei Pädagogen auf diesen Jugendschiffen. Und das hat mir nochmal einen ganz anderen Input gegeben von der, für die Seefahrt auch. Ne? So einen traditionellen Touch irgendwie, da kann man immer sagen, das gibt's heute nicht mehr, aber das stimmt nicht. Es gibt unheimlich viele von diesen alten Schiffen, auch im Tourismus fahren die also weltweit in großer Zahl. Ne? Und das ist eine tolle Art von Seefahrt.
Das waren Jugendliche, die auf den Schiffen waren, die ja als schwer erziehbar gelten oder galten, die Vorstrafenregister hatten. Hat es was gebracht, mit denen auf dem Meer zu sein?
Ja, also das letzte Projekt. Ich habe mehrere Projekte mitgemacht und das letzte Projekt, das war, das Schiff hieß Undine von Hamburg. Die haben, das war ein Frachtensegler, der letzte Frachtensegler Europas. Das heißt, wir haben Ladung gefahren und das hat den entscheidenden Unterschied gemacht, weil die mit den anderen Schiffen sind wir einfach nur so durch die Gegend gefahren. Das hat nicht so viel gebracht, aber dieses von A nach B fahren mit einer Fracht, also mit einer Aufgabe, wo die Jugendlichen auch klar verstanden haben, wir haben einen Auftrag, wir müssen diese Fracht von A nach B bringen, das hat einen hohen Impact gehabt. Und das sind Leute, die, für die ist eigentlich undenkbar, dass sie einen Schulabschluss kriegen. Und die haben, glaube ich, 85% von denen haben einen Hauptschulabschluss gemacht.
Danach?
Über die Jahre. Ja, genau. Die kriegen dann einen Schulzeitblock noch nachgeliefert und ich glaube 85% von denen, bin ich nicht ganz sicher mit der Statistik jetzt, aber ich glaube in dem Bereich haben einen Hauptschulabschluss gemacht von denen noch, was sehr hoch ist.
Unabhängig von der Aufgabe, auch das Meer macht ja was mit Menschen, denke ich mal. Ja. So dieses auf ein Boot sein, zusammenhalten müssen.
Ja, zusammenhalten und die Konsequenz, also die Konsequenz des Meeres. Also das ist für alle Menschen sehr heilsam. Also es gibt ja auch therapeutisches Segeln, weil mit dem Wind kann man einfach nicht diskutieren und mit den Wellen. Ne? Also wir müssen uns als Mensch dem anpassen. Und das habe ich ja auch in dem Buch geschrieben. Das ist wirklich das, was ich wirklich mitnehme aus dieser Zeit auch am Leuchtturm, dass wir uns dem unterordnen müssen und zwar bedingungslos. Ne? Und dass das eine ganz schöne, heilsame Sache ist, weil unsere Größenwahn einfach, den wir westliche Menschen ja häufig entwickeln, einfach dadurch so ein bisschen relativiert wird. Ne? Da draußen gibt es nur das Gesetz des Meeres.
Was dich ja gereizt hat, sonst wärst du ja auch nie auf die Idee gekommen, ans Meer zu ziehen und diesen Leuchtturm zu beziehen. Als du zur See gefahren bist, in der Zeit, in der du auf Containerschiffen warst, bist du sogar mal in eine Kriegssituation geraten. Wo war das?
Libanon. Das war 83, glaube ich. Da ging das richtig zur Sache im Libanon. Und mir war das nicht klar. Das wusste ich nicht. Ne? Die Reederei hatte das nicht vorangekündigt, was nicht erlaubt ist, habe ich hinterher erst erfahren. So, wir sind dann da reingefahren und an den großen Kriegsschiffen vorbei. Die Amerikaner lagen da irgendwie vor Anker. Und ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Und habe dann nachgefragt. Und da sind wir mitten nach Beirut rein. Ne? Und das hat halt gerumst und gekracht. Und ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nicht so viel Angst gehabt. Ne? Also wir wurden nicht direkt beschossen. Aber das ist das, was Krieg so unvorstellbar macht, wenn man das nicht mal selber erlebt hat, ist diese Angst, dass es jederzeit praktisch dir alles um die Ohren fliegen kann. Ne?
Das hat dich wirklich traumatisiert damals und das ist auch, als du auf dem Leuchtturm warst, wieder hochgekommen in einer Situation, in der es plötzlich ja furchtbar laut wurde und du dir nicht erklären konntest, woher dieser Knall kam. Mhm. Woher kam der auf dem Leuchtturm?
Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ja, das ist etwas, was man sich wirklich auch fast nicht vorstellen kann. Das war ein wundervoller, schöner Sommertag, warm, blauer Himmel, öliges Meer, wie wir das sagen. Also wenn überhaupt keine Bewegung mehr im Meer ist, außer so ganz sanfte, ölige Wellen, die im Atlantik immer da sind. Ich hatte draußen was zu tun, bin dann reingegangen, habe einen Kaffee getrunken und dann hat es einen derartigen Krach gegeben draußen, der mich völlig fassungslos gemacht hat, also im Grunde retraumatisiert hat, weil das verbunden war mit einer Vibration. Das ganze Haus hat gewackelt und ich konnte das nicht lokalisieren. Ich hatte überhaupt keine Idee, wo das herkam. Ich dachte dann, irgendwann ist ein Reisebus unten reingefahren oder irgendwas, weil das so massiv war. Es war so laut und vor allen Dingen hat das Haus eben richtig gewackelt. Erdbeben, dachte ich, kann aber eigentlich auch nicht sein. Und dann kam das alle, ja, so 40, 50 Sekunden kam dieser Krach wieder. Und dann habe ich irgendwann aus dem Wohnzimmerfenster geguckt und habe gesehen, das sind Grundseen, also sogenannte Grundseen. Das sind riesige Wellen, die halt vor 2 Wochen im Nordatlantik entstanden sind. Also Wellen laufen ja so lange, bis sie an Land kommen irgendwann. Also es braucht keinen Wind, um hier eine Welle zu haben. Eine Welle wird einmal erzeugt und dann läuft die, bis sie irgendwann an Land geht. Und das waren halt so 10, 12 Meter Wellen, die aber uralt waren, ganz lang. Und Grundseen nennt man die dann, wenn fast wie bei einer Tsunami, Bevor die Welle kommt, kommt das Wellental. Und wenn das so tief ist, dass es bis auf den Meeresboden reicht, dann nennt man das Grundsee. Das ist eine der gefährlichsten Wellenarten, die es gibt auch für Schiffe. Und das Resultat ist dann, dass der ganze Meeresboden da aufgerissen wird, als so ein brauner Brei mit Algen und Muscheln und Tang und so. Und dann, aber bis ich das mal verstanden hatte, dass es eine Welle ist, also in Anführungsstrichen nur eine Welle, war eben diese Traumatisierung, wie du sagst, ist da komplett durchgeschlagen. Ich habe richtig mein ganzes Nervensystem gezittert, ne?
Also Meer kann sehr unterschiedlich sein, kann auch sehr bedrohlich sein. Trotzdem hat sich da immer schon hingezogen. Du hattest diesen Traum, nach Norwegen zu gehen, schon als Kind. Wie ist es gekommen?
Ja, wir sind, glaube ich, das erste Mal war ich 11, sind wir mit meinen Eltern nach Norwegen, dann noch mit dem VW Käfer mit 4 Leuten, kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, sind wir so durchs Land gezogen. Und ab dem nächsten Jahr hatten wir ein größeres Auto, haben wir Kajaks mitgenommen. Und sind immer oben an der Nordwestküste, also etwas nördlicher von dem Leuchtturm, vielleicht 200-300 Kilometer, sind wir da im Fjordland gepaddelt. Immer so 2-3 Wochen am Stück, Zelt, nur vom Fisch und Beeren gelebt. Also Abenteuerurlaub pur, würde man heute sagen. Das waren einfach unsere Sommerferien, ne? Und da habe ich mich wirklich tief in dieses Land verliebt. Also die Natur, die Freiheit, man kann überall sein Zelt aufstellen, man kann ohne zu fragen, in den meisten Fällen jedenfalls angeln. Und so, das war so Jungswelt einfach, ne? Und da habe ich mit 12, 13 wusste ich, hier will ich leben. Keine
und der große Junge hat es dann mit 31 genau. realisiert. Trotzdem schreibst du in deinem Buch, dass du in der Situation, in der du da am Tisch saßt und diesen Vertrag unterschreiben solltest, komplett gezögert hast und nicht wusstest, soll ich es machen oder soll ich es lieber lassen? Warum hast du da noch gezögert?
Ja, naja, also die Situation ist die, ich sprach zu der Zeit kein Norwegisch. Ich hatte im Grunde kaum Eigenkapital. Ich war alleine, fremdes Land und wusste, das ist eine Riesenaufgabe. Und da kommen natürlich dann die Zweifel. Vorher kann man ja träumen, ne? Also die Träume sind die Träume. Und man kann sich das immer alles vorstellen, wie das geht. Und wenn das plötzlich real wird und vor einem steht, dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Und diese Entscheidung hat eben den Impact denn auf möglicherweise den Rest meines Lebens, was es ja auch hatte.
Aber du hättest ja auch gehen können nach einem Jahr oder 2 Jahren.
Ja, aber das hätte ich mir ja nie verziehen. Weil es war ja der Traum. Es war ja die Überspitzung des Traums. Also besser geht ja nicht, ne? Mhm. Und dann kommt eben, dass es eben, also in der Psychologie ist das völlig klar, dass es eben dieser Fight zwischen Emotion und Kognition. Also, dass der Vernunftsteil meines Gehirns sagt, ach, kannst du doch nicht machen, du sprichst die Sprache nicht, du hast kein Geld, bist alleine, was kannst du denn eigentlich nicht? Und das habe ich im Buch aufgeschrieben. Dann kam so ein bisschen die Stimme meines Vaters, der mir immer nichts zugetraut hat, auch handwerklich und sprachlich nicht und so weiter. Die ganzen Zweifel, die kamen da durch, ne? Und dann ist eben, und das sind diese Momente, die es häufig gibt im Leben, wo wirklich eine kleine Entscheidung alles ändert. Und wie kommt die zustande? Das ist eben spannend. Und da müssen wir irgendwann, und das habe ich auch gemacht, ins kalte Wasser springen. Das heißt, eine Entscheidung ins Nichts zu treffen. Ich weiß nicht, wie das werden wird. Und dieses Nichtwissen, das hat uns keiner beigebracht. Ich nenne das Unsicherheit mit Bindestrich geschrieben. Das hat uns in der Schule, im Kindergarten, im Studium nie jemand beigebracht. Immer geht es darum, Kontrolle zu haben, zu wissen, was passiert und wo es hingeht.
Ich weiß gar nicht, ob man das jemanden beibringen kann oder ob man da nicht jeder selber die Erfahrung machen muss.
Ja, aber das, also die Aufforderung, dieses Risiko mal einzugehen und dass es in vielen Fällen gut geht, nicht in allen, aber in vielen Fällen eben auch gut gehen kann und dass dadurch die Träume wahr werden, ne, das erzählt einem eben keiner, sondern dann kommt immer der Finger und sagt, na Mensch, vorsichtig, aufpassen, großes Risiko. Und in dem Fall war es eben dann so, dass ich brauchte irgendeinen Input, der so verrückt auch immer mir eben hilft, diese Entscheidung ins Nichts, wie ich das nenne, zu tun. Und das war eben dieser Adler, der dann direkt vor dem Fenster davor.
Genau, du hast einen Adler fliegen sehen und hast gedacht, okay, das ist jetzt das Zeichen.
Ich unterschreibe. Aber so 5 Meter vom Fenster entfernt, ne? Der stand da. Da ist immer so eine Walze an dem Leuchtturm, so eine Luftwalze, und da setzen die sich so drauf. Und dann schwebte der wirklich bewegungslos direkt vor dem Fenster. Es hört sich an wie ein totales Klischee und so ein bisschen wie Black Beauty oder Flipper, wie auch immer, aber es ist genauso gewesen. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt das Signal. Nicht mehr nachdenken, Stift nehmen, unterschreiben, Punkt.
Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Ich stelle mir vor, ich meine, der Sohn hat Psychologie studiert, ist vielversprechend beruflich gestartet und plötzlich zieht er ans Ende der Welt in so einen kleinen, völlig maroden Leuchtturm, den er auch noch auf eigene Kosten sanieren soll. Ja, begeistert waren die wahrscheinlich nicht, oder?
Das ist eine schwierige Frage. Also die waren einerseits auch begeistert, weil die ja auch Norwegen geliebt haben. Also ich habe ja auch den Traum meines Vaters damit gelebt, den er aber nie hätte zugeben können. Ne? Also das so. Und natürlich er, der vernünftige Tiermediziner, Professor für Tiermedizin, hat natürlich gesagt, naja, also kannst du ja mal eine Zeit lang machen, aber dann musst du auch wieder was Vernünftiges machen. Ne? Also hast du nicht umsonst studiert und so das ganze Programm. Meine Mutter Künstlerin, die hat das viel mehr verstanden, gesagt, also so ist das Leben eben, rein und machen und gucken. Und wenn es geht, geht's. Und wenn nicht, dann hast du ein gutes Jahr gehabt oder zwei und eine Erfahrung fürs Leben in jedem Fall. Ne? So. Und mein Vater war zwiegespalten. Ich glaube, der hat sich das nie richtig getraut, das zu sagen. Dass er natürlich auch von sowas geträumt hat, aber es nie sich getraut hat. Ne?
Du hast dann, nachdem klar war, der Zustand des Leuchtturms ist so, dass du da jetzt nicht sofort Führungskräfteseminare anbieten kannst und vor allen Dingen musst du selber so viel Arbeit reinstecken in den Leuchtturm, dass du da gar keine Zeit dafür hast. Hast du angefangen, ein paar Zimmer im Leuchtturm zu vermieten? Hast du das nur gemacht, weil Geld reinkommen musste oder auch, weil du dich ein bisschen nach Gesellschaft gesehnt hast?
Nee, das habe ich eigentlich gemacht, um Geld reinzukriegen. Also der erste Ansatz war eben, ich hatte ja da schon eine Firma, wo wir Skireisen, noch aus der Studentenzeit, hatte ich mit zwei Kollegen eine Firma aufgemacht. Wir haben Skireisen oder Persönlichkeitsentwicklung auf Skiern gemacht, auch für Führungskräfte. Und da hatten wir einen relativ stabilen Kundenstamm, der auch sehr interessiert war an dieser Norwegen-Geschichte. Von daher dachte ich, Mensch, ich mache eben was Äquivalentes, so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung auf dem Leuchtturm eben. Nicht für Führungskräfte, sondern für normale Reisende und biete das so als Paketreisen an, wo die eine Woche bleiben, mit Verpflegung und Guiding dann auch. Ne? Und das war so der erste Ansatz, um eben Geld zu verdienen, weil das war völlig klar, dass ich irgendwie Kapital reinbringen musste, um das zu renovieren, das Ding. Ne? Und dann eher durch Zufall fragten, ich glaube, das waren Norweger, fragten irgendwelche Leute, sag mal, kann man hier mal eine Nacht übernachten? Und da hatte ich noch nie drüber nachgedacht vorher. Ne? Dachte, ja, warum denn nicht? Irgendwie 100 Kronen, also 10 Euro. Ich glaube, zum Schluss haben wir dann 200 Euro genommen pro Nacht, ne, in der Hochzeitssuite. Aber so, das war halt der Anfang. Ne? Und das fand ich irgendwie gut. Und ich musste irgendwie Kapital reinbringen. Ne?
Trotzdem führte es ja dazu, dass du dann auch ein bisschen Gesellschaft hattest, wenn die natürlich dann auch kam und ging. Würdest du sagen, dass du jemand bist, der grundsätzlich gut mit sich alleine klarkommt? Der gut alleine sein kann?
Ja, also ich kann sehr gut alleine sein. Ich muss es aber nicht unbedingt und die Sehnsucht ist eben nach beidem. Also ich brauche auch heute immer meine Phasen, wo ich alleine bin, auch keinen Input habe, Fernseher aus, Handy aus, alles. Und ich brauche aber die Anbindung an Menschen. Ne? Das ist irgendwie, gibt's eine Menge psychologische Literatur drüber auch, wie was das mit uns macht. Und das ist bei mir nicht anders, gerade nach diesen ganzen Jahren, dass ich angebunden sein möchte. Und das war ich in Norwegen eben auch so sozial nicht. Das hat auch noch andere Gründe, aber so das genieße ich. Ich genieße das beides. Also ich brauche das Alleine sein auch heute. In Phasen und dann brauche ich aber auch das Angebundensein an Menschen. Und das habe ich damals nicht so gebraucht, das Angebundensein. Ich konnte sehr viel länger einsam sein oder alleine sein und habe das auch genossen in Teilen. So
ja, du hast es ja gesucht. Es war für dich ja einer der Gründe, dahin zu gehen, um einfach mal so ganz mit dir alleine zu sein. War dir als Psychologe trotzdem klar, nach einer Weile kann da ein Koller kommen, ein Einsamkeitskoller?
Mhm. Das war mir theoretisch klar, trotzdem war, als es dann kam, das kam relativ schnell.
Wie schnell?
Ja, ich bin ja hingezogen, da war mein Freund Uli noch mit, alter Kollege aus der Seefahrtschule eine Woche oder zwei und dann war ich alleine, so 2 Wochen vielleicht, 2,5, da fing das an.
Das ist nicht lange eigentlich.
Nee, ist nicht lange. Und trotzdem länger als bei den meisten anderen. Komme ich gleich noch zu. Und das war schon, da war ich nicht klar drauf vorbereitet, weil ich dachte ja, ich bin in meinem Traum, alles ist super und ich wusste es theoretisch, dass das passieren kann, aber dass ich dann wirklich in so ein fast depressives Loch falle und eigentlich nicht mehr viel machen kann.
Also, und du hattest ja noch nicht mal Telefon da auf dem Leuchtturm, muss man sagen. Also du hattest wirklich gar keine Anbindung da nach außen.
Es hat irgendwann kam dann der erste Nachbar, so ganz vorsichtiger Kontakt, so alle paar Tage, paar Minuten Gequatsche auf dem Hof draußen, aber ansonsten überhaupt nichts und eben kein Telefon. Ne? Also es gab überhaupt keine weitere Anbindung. Und das bedeutet, dass ich als Mensch auf mich zurückgeworfen bin. Das heißt, wenn irgendwas in mir ist, dann wirft das immer nur in der Resonanz mich auf mich selber zurück. Und das ist so eine Art Rückkopplung im Grunde, etwas, was was wirklich was mit uns macht. Also das ist wirklich etwas, was Menschen tief bewegt, weil das, was wir dann sehen, das ist nicht unbedingt das, was wir sehen wollen. Weil das ist relativ ehrlich und einfach nackt im Wind, wie man das auch sagt. Da steht der Mensch, der ich wirklich bin, ne? Und den mag ich vielleicht gar nicht unbedingt oder Teile davon. Und das ist schwer zu ertragen. Und ich habe das bei vielen Gästen gesehen, wo das relativ kurz war, 2 Tage, wo sie sich super wohl gefühlt haben und wo das dann gekommen ist, die richtig zusammengeklappt sind. Ne?
Obwohl sie ja da gar nicht alleine waren, du warst ja auch noch da.
Richtig, genau. Aber eben die Muster des Sozialverhaltens funktionieren da ja gar nicht da draußen. Also die normalen Verhaltensweisen, die wir so in der sozialen Struktur mit anderen Menschen auch im Urlaub haben, die finden da gar keine Resonanz. Ne? Und dann ist immer dieser Horizont, der da auch, ich sage immer, der Geist, der schwebt halt weiter. Der wird dann überhaupt nicht mehr gebremst. Der kriegt da keine Resonanz.
Weil du so in die Unendlichkeit guckst, einfach aufs Meer raus.
Ja. Ja, und ich für mich selber, ich habe das dann natürlich auch gelernt, habe dann sehr viel meditiert eine Zeit lang und habe mich dem gestellt, habe mich mit dem auseinandergesetzt und bin eigentlich relativ schnell innerhalb von ein paar Tagen auch wieder wirklich auf einen guten Bodensatz gekommen, gesagt, es ist alles gut. Es ist alles gut. Ich habe das gut mit mir selbst. Ich mag mich auch.
Jetzt hast du ja diese Einsamkeit auch freiwillig gesucht. Auch die Gäste, die da für ein paar Tage oder so kamen, haben das freiwillig gesucht. Aber es tut ja nicht jeder. Wir haben ja aktuell gerade diese Aktionswoche gegen Einsamkeit, die in ganz Deutschland stattfindet, um das Thema Einsamkeit aus der Tabuzone zu holen. Es gab diverse Studien und bei einer Studie kam raus, dass eben Einsamkeit gar nicht mehr, wie man oft dachte, vor allen Dingen eine Sache des hohen Alters ist, sondern dass auch sehr viele junge Menschen zwischen 19 und 22 sagen, sie fühlen sich einsam. Das waren in dieser Altersgruppe ja zwischen 33 und 51%. Das ist eine immens hohe Zahl. Kannst du dir das irgendwie erklären als Psychologe?
Also grundsätzlich unterscheide ich zwischen alleine sein und einsam sein. Weil das eine ist nicht unbedingt dasselbe wie das andere. Ich kann gut alleine sein und fühle aber keine Einsamkeit. Einsamkeit ist aus meiner Sicht ein Gefühl, was eben damit zusammenhängt, dass ich nicht angebunden bin. Und wenn ich das Gefühl habe, nicht angebunden zu sein an andere Menschen, dann fühle ich mich einsam. Und das ist fast immer leidvoll. So. Und das, es gibt Veränderungen in den letzten Jahren. Corona ist ein Teil davon gewesen. Aber auch die zunehmende Bewegung in den digitalen, ich sage bewusst nicht sozialen Medien, weil ich finde die nicht sozial, es fehlt nämlich ganz viel. Also wenn ich auf Facebook, Instagram, die ich alle schätze, die ich auch selber benutze, aber das kann den menschlichen Kontakt nicht ersetzen. Ich kann mich nicht auf dieselbe Art anbinden an andere Menschen, wie als wenn ich jemanden vor mir habe. Und das wird immer weniger. Also die Menschen verbringen immer weniger Zeit physisch miteinander. Es gibt da ein Beispiel zum Beispiel, was viele vergessen. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, bis zu 20% unserer Kommunikation finden über Geruch statt. Also Informationsaustausch. Und den habe ich natürlich auf sozialen Medien nicht. Und all diese Faktoren spielen da rein, dass ich nicht angebunden bin oder mich nicht angebunden fühle an andere Menschen. Und das führt zu dem Gefühl der Einsamkeit. Und das ist völlig altersunabhängig im Grunde. Ne? Dazu kommt bei jungen Leuten noch der Anspruch. Also im Alter habe ich häufig das Problem, dass es wirklich einfach wenig Kontakte gibt, ne? Die auch wegsterben, Freunde sterben, Familie stirbt weg oder ich ziehe um. So. Also, und in jungen Jahren kommt aber dazu, dass es auch so einen Anspruch gibt. Also dass ich so eine Anspruchshaltung auch durch soziale Medien, digitale Medien, den selber aufbaue, den Anspruch und da gar nicht mehr hinterherkomme. Ne?
Also der Anspruch, dass man ganz viele Freunde hat zum Beispiel.
Genau, aber eben auf Facebook und Instagram und da viel Zeit verbringt und gar nicht mitkriegt, dass unser Nervensystem sich trotzdem gar nicht angebunden fühlt. Ne? Wir müssen immer unterscheiden zwischen dem, was unser Nervensystem tut und was wir in unserem Bewusstsein tun. Ne? Und ich kenne Leute, die Instagram-Helden sind, die tief einsam sind, ne? Obwohl die Millionen von Followern haben, aber es nutzt ihnen eigentlich nichts. Ne? Weil es nicht dieses Gefühl der Anbindung schafft, wie eben der menschliche Kontakt. Ne?
Du hast ja gesagt, dass ja doch etliche Besucher deines Leuchtturmhotels, die sich da eingemietet hatten, relativ schnell Probleme mit der Einsamkeit da vor Ort hatten. Ich kann mir vorstellen, den einen oder anderen dürfte auch die Umgebung etwas erschreckt haben. Die hatten vielleicht auch so eine idyllische Vorstellung und dann haben sie festgestellt, da toben Stürme, die sind so furchterregend. Mhm. Das habe ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Dein Buch heißt ja auch Windstärke 15, die offizielle Beaufort-Skala. Mit der Windstärken gemessen werden, endet bei 12. Gibt es tatsächlich Windstärke 15?
Ja, also das ist eine interessante Frage. Die derzeit hier in unserer Welt geltende Beaufort-Skala geht nur bis 12, das stimmt. Die ursprüngliche, die erste Beaufort-Skala ging bis 13, dann wurde die erweitert bis 18 und ich glaube bis in die 70er Jahre wurde diese bis 18 beibehalten. Heute gibt es die noch in China und ich glaube Taiwan wird die noch benutzt, weil die eben diese Typhone haben und große Windstärken. Also der Wind hält sich ja nicht an 12 Windstärken. Und Windstärke 15 ist ganz bewusst gewählt als Buchtitel, weil das ist der höchste je gemessene Mittelwind. Meteorologen unterscheiden immer zwischen Böen und Mittelwind. Und bei uns wurde der Norwegen-Rekord gemessen. Das heißt, über 10 Minuten war der Durchschnitt bei 48,6 Meter die Sekunde. 12 Windstärken sind 32 Meter Sekunde, nur so als Vorstellung. Ne? Und das entspricht eben 15 Windstärken. Und ich sage immer, ich werde immer gefragt, wie muss man sich das vorstellen? Da sage ich, das kann man sich nicht vorstellen. Schon 12 können sich die meisten Menschen als Mittelwind nicht vorstellen.
Ja, versuch's mal, wenn man rausgeht und eine Windstärke 15, also ab 12 ist Orkan, glaube ich. Ja, ne? Klar. Windstärke 15, das ist ja dann mehr als Orkan noch.
Ja, viel mehr.
Ausgesetzt ist, wie fühlt sich das an? Oder kann man da überhaupt noch stehen oder wird man sofort weggeweht?
Ja, man muss da, also ab 12 geht das schon los. Eigentlich schon ab 11 muss man wirklich aufpassen, muss man sehr genau gucken, was man tut, weil es eben da immer noch Böen gibt, die noch stärker sind und die können einen einfach so wegfegen. Ne? Also das Erste, was einen wirklich überrascht, ist, dass man immer schwerer Luft kriegt, weil die Luft einfach mit hoher Geschwindigkeit an mir vorbeizieht. Ich kann nicht einfach einatmen. Hier atme ich ein, die Luft, die steht. Aber wenn die mit 200 Stundenkilometer an mir vorbeifliegt, das kann man mal probieren auf der Autobahn durchs offene Fenster, dann muss ich richtig Kraft aufwenden, um die Luft richtig reinzukriegen in meine Lunge. Ich muss richtig Muskelkraft aufwenden, und je mehr Wind, desto mehr Kraft muss ich aufwenden, um überhaupt atmen zu können. Dann solche Kleinigkeiten, früher hatte ich noch lange Haare, wenn die dann nass sind, funktionieren die wie eine Peitsche und können mir richtig rote Striemen ins Gesicht hauen, wenn ich nicht aufpasse. Dann kann man sich nicht mehr unterhalten. Es ist so laut, dass man sich schon bei 11 Windstärken eigentlich draußen kaum noch unterhalten kann. Was ich immer als Bild verwende, weil das Einzige ist, was einigermaßen für Menschen, die funktioniert, die das noch nicht erlebt haben. Stell dir vor, du fährst mit 120, 130 entspannt auf der Autobahn und dich überholt ein Haus mit 250.
Ne? So. Keine schöne Vorstellung.
Nee, genau. Und das ist halt das, was Windstärke 15 ist, nicht 250, stimmt nicht ganz, ich glaube 225 Stundenkilometer oder 230. Und die stehen direkt aufs Haus und das hört man auch. Also das ist eben genau dieser Ton, das ist ein ganz tiefer Basston, der so eine Vibration erzeugt und dann ist es ein ganz hohes Singen in den elektrischen Leitungen dazu. Ne?
Hast du dich da in deinem Leuchtturm noch sicher gefühlt?
Ich habe mich immer sicher gefühlt bis 2011 und eben die absolute Monsterwelle die ganze Fensterfront eingedrückt hat, auf fast 50 Meter Höhe. Das ist auch jenseits meiner Vorstellungskraft gewesen.
Da wart ihr zum Glück nicht im Leuchtturm
drin. Da waren wir nicht im Leuchtturm, ne, genau. Also das ist, niemand weiß, wie das wirklich, wie groß diese Wellen wirklich waren. Ich schätze, dass die auf 25, vielleicht sogar mehr feste Welle war. Und wenn die dann einschlägt in so einer Klippe, dann räumt die alles auf bis zu 60 Meter eben Höhe ab. Ne?
Du sprichst von uns, weil dir ist es tatsächlich gelungen, eine Frau in diese unwirtliche Gegend zu locken. Du hast, als du auf Heimaturlaub mal im Winter warst, hast du in einer Kneipe eine Frau kennengelernt, hast dich heiß und innig in sie verliebt und die ist dann tatsächlich zu dir gezogen in diesen Leuchtturm. Wie hast du die überredet?
Ich habe die nicht wirklich überredet und es war mir völlig klar, das macht keinen Sinn, jemanden zu überreden, weil das ist so wild und rau, das Leben da draußen und so speziell, dass eine Überredung würde nach ein paar Wochen dann zusammenbrechen. Nee, ich habe die in einem irischen Pub kennengelernt. Die sieht auch aus wie eine Irin mit knallroten Haaren. Ist aber keine, ist eine Hamburgerin. Wir haben uns kennengelernt so im Gespräch und sie träumte von eben einem Leben an der irischen Westküste. Also sie wollte irgendwie, sie hat so geträumt von den Schafen auf den grünen Hängen an den Steilküsten, die da abbrechen, am Leben am Meer. Und dann habe ich gesagt, naja, das kann ich dir nicht bieten, aber ich kann dir einen Leuchtturm an der Westküste von Norwegen, wo es genauso aussieht. Also es ist wirklich sehr ähnlich, ne, wie Irland. Ich bin auch in Irland viel gesegelt. Und das ist schon sehr ähnlich. Ne? Naja, und so kam ich daran und habe so den Kontakt hergestellt. Lange Geschichte, das ging nicht sofort. Das hat ein halbes, dreiviertel Jahr nochmal gedauert, bis wir dann wirklich Kontakt hatten. Aber das ist schon auch ihrem Traum recht nahe gekommen. Und dann war sie mal so auf Probe ein paar Wochen da, erst im Urlaub, dann auf Probe, dann auf Probe ein halbes Jahr und dann haben wir uns entschieden, das machen wir jetzt zusammen.
Und habt ein gemeinsames Kind bekommen, eine Tochter. Ja, jetzt könnte man denken, Ende gut, alles gut. Ihr wart 10 Jahre verheiratet, hattet eine gute Zeit zusammen und dann passt es eben aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Unabhängig davon hast du in dieser Zeit, in dieser Endzeit eurer Ehe dann schon das gemacht, was du ursprünglich vorhattest, nämlich Führungskräfte-Seminare zu geben, allerdings außerhalb des Leuchtturms, in einer Scheune, die du renoviert hattest, hast damit auch richtig gut Geld verdient, hast zusätzlich noch sehr erfolgreiche Fotobände rausgegeben. Mhm. Du bist nämlich auch ein richtig guter Fotograf, konntest dich vor Aufträgen kaum retten. Und du hattest inzwischen die norwegische Staatsangehörigkeit. Auch davon hattest du als Kind schon geträumt, mal Norweger zu werden. Und trotzdem hast du dich irgendwann dabei ertappt, dass du angefangen hast, Immobilienanzeigen aus Deutschland zu studieren. Hast du da irgendeine Erklärung dafür?
Mhm. Ja, das ist, ich hatte ja dann, wir waren dann geschieden. Ich hatte mein eigenes Haus, meine Fotogalerie mit Workshop-Haus, war alles perfekt im Grunde. Ich habe mich wirklich gut etabliert als, wie du sagst, Fotograf und Unternehmensberater, Organisationspsychologe. Und habe dann aber gemerkt, dass ich immer mehr soziale Kontakte abreißen. Das war in der Ehe, war das noch anders. Also wir wurden auch zusammen öfters nochmal eingeladen, waren auch Kindergeburtstage und so. Als ich dann alleine war, war nichts mehr davon, wurde praktisch nicht mehr eingeladen. Und ich habe dann 2013 eine alte Studienkollegin über Internet wieder getroffen und wir sind dann relativ schnell zusammengekommen, die in Hamburg lebt. Und über diesen Kontakt ist mir das so peu à peu immer mehr klar geworden, was mir da eigentlich fehlt da draußen. Ne, das ist nur so ein Beispiel, ich bin in 30 Jahren Norwegen keine 10 Mal auf den Geburtstag eingeladen worden. Nicht, weil die Leute mich nicht mögen, ich bin total beliebt gewesen, aber es gibt so eine Grenze in Norwegen. Die haben so ihre eigenen Freundschaftsblasen, Familienblasen und da kommt man irgendwie nie richtig rein, egal wie lange man da ist und wie beliebt man ist.
Und diese Menschen in Westland, wo du wohntest, die scheinen ja schon auch ein bisschen speziell zu sein, was Kommunikation betrifft. Also wie sah da so ein typisches Gespräch aus, wenn du noch auf dem Leuchtturm warst und mal deinen Nachbarn getroffen hast?
Das klingt so ein bisschen wie ein Klischee und man kann auch meinen, dass es ein bisschen abwertend ist, es aber nicht, weil das hat einen bestimmten Grund, warum die so kommunizieren. Also dieses klassische Gespräch findet so statt, ich stehe dann draußen auf dem Vorplatz vom Leuchtturm, das ist so eine hüfthohe Mauer und dann kommt irgendwie ein Nachbar vorbei, dann stellt er sich neben mich, ganz wichtig, dann gucken wir parallel aufs Meer, wir gucken uns nicht an und dann sagt der eine, ja, da. Dann gibt es eine kleine Pause und dann sagt der andere, ja, da.
Was heißt ja, da?
Nichts weiter, das ist nur so, ja, ja.
Okay.
Oder wie hier an der Nordseeküste sagt man dann, ja, und wie geht's? Sagt der andere, ja, muss ja, ne. So ein bisschen auf der Ebene findet das statt. Und dann sagt man vielleicht noch, hast du Wetter gehört? Ja, nö, ja, ist nichts Bestimmtes gemeldet. So funktioniert das so einigermaßen. Ne? Also wenig Augenkontakt. Man stellt sich auch nicht vor, zum Beispiel. Also wenn dann meine Freundin mal mitgekommen ist, die wird da nicht vorgestellt. Das macht man da nicht. Und das ist ganz seltsam. Also für Ausländer ist das ganz, man fühlt sich ganz schnell abgewertet, obwohl die das überhaupt nicht so meinen. Ne? Und ich habe das ein bisschen versucht rauszufinden, wie das eigentlich zustande kommt. Und ich habe mal, ich weiß die Autorin nicht mehr, eine deutsche Autorin hat über Menschen an der Nordsee geschrieben und die schrieb, dass wenn die Fischerfrauen ihre Männer zum Boot bringen, wenn die wieder rausfahren auf ein paar Wochen Reise, dann bleiben die im Auto sitzen, der Mann geht raus und die verabschieden sich nicht. Und umgekehrt, wenn die an Land kommen, ist es genau dasselbe. Die Frau wartet im Auto, der Mann steigt ein und die begrüßen sich nicht und fahren dann weg. Und der Hintergrund ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht wiederkommen, so hoch ist bei diesen Seeleuten, gerade bei Fischern, dass man diese Emotionen einfach nicht teilt. Man teilt diese Emotionen nicht. Und das habe ich meinem norwegischen Freund, der mich ja in diese Gegend gebracht hat, Øystein, habe ich mal erzählt. Und er sagte, ja, das kann wirklich gut sein, weil die ganze Kultur da so ist. Ne? Und er kennt Teile von dieser kleinen Stadt Måløy, wo vielleicht 2000 Leute wohnen, wo in so 3-4 Straßenzügen innerhalb von 5 Jahren 30 Männer weggekommen sind auf See. Ne? Also das hat einen riesigen Impact einfach. Und deswegen teilen die emotionale Sachen einfach nicht so.
Wie haben die denn reagiert, wenn du was Emotionales gesagt hast? Wenn du zum Beispiel gesagt hast, keine Ahnung, ich bin gerade traurig aus den und den Gründen?
Dann haben die entweder gar nichts gesagt, weiter aufs Meer geguckt oder irgendwie auch sowas, ja da, ja da. Also selbst mein bester Freund, wenn ich den, das ist zum Beispiel, was mir wirklich, man dachte, das gibt's doch gar nicht. Mein bester Freund, mit dem ich eigentlich relativ viel teile, denke ich. Wenn ich den dann gefragt habe, und wie ist mit der Liebe gerade? Und vergehen so 30 Sekunden, überlegt ein bisschen und so, und dann sagt er, naja, das ist ja immer nicht so gut zu sagen, ne? Und das war's. Mehr gibt's nicht. Man teilt das einfach nicht, ne?
Gut, das ist in Deutschland jetzt wieder anders. Da erlebst du vermutlich wieder ganz andere Gespräche, ne?
Ja, das stimmt. Was ich aber noch sagen wollte, was in Norwegen teilweise dramatisch ist, was auch dazu geführt hat, dass ich an bestimmten sozialen Events einfach nicht mehr teilgenommen habe. Wenn die 2 Bier getrunken haben, das heißt, es ist noch deutlich unter der Schwelle, wo sie wirklich betrunken sind, kippt das so unendlich. Und dann ist es halt, dann kommen die zu mir, Leute, die ich kaum kenne, legen Arm um mich und sagen dann, du bist doch Psychologe, ne? Ich habe da mal was zu erzählen. Und dann kriege ich völlig grenzenlos alles, ohne jegliche Barriere zu hören, was ich auch gar nicht hören will. Dann, ne? Und nächsten Tag wissen die das nicht mehr oder die gucken mich dann nicht an, weil sie nicht mehr wissen, was sie mir alles erzählt haben, was sie eigentlich gar nicht erzählen wollten. Also es ist auch speziell.
Heute bist du in Hamburg, hast das Tillit-Institut gegründet. Tillit heißt auf Deutsch Vertrauen, arbeitest als sogenannter maritimer Psychologe. Mhm. Was machst du da?
Ich habe schon vor über 30 Jahren eine Therapie gegen Seekrankheit entwickelt. Auf diesen Jugendschiffen sind mir die ersten Zweifel gekommen, ob das so ist, wie alle sagen, entweder wird man seekrank oder nicht. Darüber bin ich gestolpert, habe geforscht und bin relativ schnell zu einem Ergebnis gekommen. Hab dann
zu welchem Ergebnis?
Ja, der Aufhänger war, dass ich gesehen habe, ist auch völlig bekannt, dass viele Leute an Bord sind, 2-3 Tage seekrank sind und dann nicht mehr. Und da habe ich gesagt, okay, aber da passiert ja irgendwas. Also nach diesen 3 Tagen stellt sich bei denen ja was um.
Der Gleichgewichtssinn, denke ich mal, hat sich dran gewöhnt, oder?
Genau, das ist so die übliche Erklärung, da hat sich der Gleichgewichtssinn dran gewöhnt. Aber das stimmt eigentlich nicht. Also der Gleichgewichtssinn muss bei Seekrankheit völlig in Ordnung sein. Menschen, die gestörten Gleichgewichtssinn haben oder auch Leute, die blind sind, werden, es gibt Ausnahmen, gewöhnlich nicht so seekrank oder gar nicht seekrank. Man muss gesund sein, um seekrank zu werden. Denn es geht nicht um den Gleichgewichtssinn, also es nützt auch nichts, den Gleichgewichtssinn zu trainieren, sondern es geht um eine Verrechnungsproblematik, die zwischen den Informationen der Augen und dem des Gleichgewichtssinn, dass die unterschiedlich sind und nicht verrechnet werden können. So, und dann habe ich gedacht, wenn dieses Umschalten, wenn ich das genau verstehen kann, was da passiert, was machen die Leute nach 2 Tagen anders, denn die machen was anders als vorher, wenn ich das verstehen kann, dann kann man das in einem Training vorwegnehmen. Und das habe ich dann gemacht. Und es geht darum, dass man eben trainiert, die Augen aus dem Gleichgewichtssystem rauszurechnen. Die meisten Leute verlieren auch ihre Seekrankheit kurzfristig, wenn sie sich hinlegen und die Augen zumachen. Wobei nicht das Hinlegen, sondern das Augen zumachen in den meisten Fällen eben die Lösung ist. Aber so kann man nicht zur See fahren. Aber man kann das eben trainieren. Ich habe ein Balancebrett entwickelt. Und in diesen Seminaren gibt es ganz viel Theorie, dass man das grundlegend versteht, was passiert. Und dann trainieren wir in den Seminaren eben die Augen aus dem Gleichgewichtssystem rauszurechnen, was zum Beispiel auch alle Piloten müssen. Also jeder Pilot muss das lernen, sonst kann er das nicht hinkriegen. Auch Astronauten.
Ich war auf deiner Homepage, die Seminare sind auch meistens ausgebucht. Mhm. Was sind das für Leute, die bei dir buchen?
Ja, in Norwegen, ich habe das ja seit 30 Jahren gemacht, in Norwegen waren es fast ausschließlich Berufsseeleute. Und jetzt in Hamburg, ich hatte einen tollen Artikel letztes Jahr in der Yacht, in dem Magazin, Seglermagazin, sind es eben deswegen fast ausschließlich bis jetzt Segler gewesen, die gebucht haben. Das ändert sich aber, wir haben jetzt eine Menge Nachfragen auch. Ich sage wir, weil ich diesen Kollegen aus der Luft- und Raumfahrt jetzt dazu genommen habe, weil ich es alleine nicht mehr schaffe. Wir haben einen Seenotrettungskreuzer, haben jetzt angefragt. Also es gibt ganz verschiedene Perspektiven und wir kriegen das auch mit, dass das wirklich weltweit, gerade für Berufsseeleute, einfach ein Thema ist. Deswegen auch das Institut, das ist noch ganz klein, das ist noch, wir haben noch kein eigenes Haus, das suche ich noch. Aber das Potenzial ist einfach so hoch da und ich möchte diese Lösung, die wirklich zu 80% funktioniert, ich hoffe, dass ich das irgendwann noch auf höher kriege, aber zu 80% funktioniert es. Wir lassen immer eine Statistik mitlaufen mit den Teilnehmenden und das eben wirklich weltweit auch zugänglich zu machen, ne? Weil es eine wirkliche Lösung ist für ein Problem, was die Menschheit seit, Tausenden von Jahren gequält hat, ne? Wirklich gequält hat.
Wie oft denkst du noch an deinen Leuchtturm in Norwegen zurück?
Ach, das kommt drauf an. Also jetzt, ich muss sagen, ich habe eigentlich eine Zeit lang da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Aber jetzt im Zuge des Buches, also wo ich ja das geschrieben habe und jetzt natürlich auch mehr darüber rede, ist das schon sehr viel präsenter nochmal. Ne? Und es ist also, ich werde immer gefragt, ob mir das nicht fehlt. Ne? Dieses wundervolle Haus war ja immer mein Traum. Und nein, die Zeit ist einfach vorbei. Also ich trage das so in meinem Herzen, würde ich sagen. Ich habe auch ein ganz liebevolles, eine ganz liebevolle Erinnerung noch zu dieser Zeit, wenn ich dran denke, wie wir da mit der kleinen Familie dann die kleine Ananda bei mir auf dem Bauch, wir das Kaffee gemacht haben, die Waffeln gebraten haben, Kaffeegeruch, Jan Gabarek, Jazzmusik im Hintergrund und irgendwie die Sonne scheint und das Meer drumherum, also besser geht's ja gar nicht. Aber das ist einfach eine andere Zeit gewesen. Ne? Mhm. Und ich bin so erfüllt davon. Ich trage das in mir, aber ich muss das nicht mehr haben jeden Tag. Von daher, nein, ich denke da nicht so viel dran, außer wenn ich darauf angesprochen werde.
Du schreibst ja auch in deinem Buch, ich bin mir bewusst, dass der Mensch, der ich heute bin, ein anderer ist als damals. Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen dem Thomas heute und dem Leuchtturmwärter Thomas?
Ich bin viel gelassener. Ich habe durch das Leben da draußen gelernt, dass ein Problem, was jetzt unüberwindlich aussieht, nicht unüberwindlich ist, dass es manchmal ein bisschen Zeit dauert, aber dass es für das Allermeiste immer auch irgendwie eine Lösung gibt und dass eine Gelassenheit und ein, wie ich das nenne, bei sich bleiben, ist auch so ein Psychoausdruck, aber das passt schon gut, das bei sich bleiben, gerade wenn es problematisch ist, einfach ein guter Ansatz ist. Das würde ich sagen, ist eine der Hauptdinge, die ich gelernt habe. Und dann habe ich mit den alten Klischees einfach grundsätzlich aufgeräumt. Was ich gesagt habe, mein Vater sagt, ich bin handwerklich komplett unbegabt. In der Schule, ich war sprachlich so schlecht, ich konnte nichts. Und es stimmt einfach nicht. Ich brauchte nur einen anderen Ansatz. Also ich bin heute sagen alle, ich bin handwerklich super begabt. Nein, bin ich nicht. Ich habe es mehr erarbeitet. Ich habe einfach angefangen, Häuser zu bauen und irgendwann ging es gut. Und ich habe Norwegisch gelernt auf eine Art, wo heute die meisten Norweger, außer sie sind wirklich ganz lokal, nicht hören, dass ich nicht Norweger bin. Und das, weil ich das auf meine Art gelernt habe. Nicht mit Wörterbuch und Grammatik, sondern mit den Leuten zu sprechen und wirklich tief einzutauchen in die Sprache. Ne? Es ist einfach nur nicht das Schullernen, was bei mir gepasst hat. Und das habe ich auch gelernt über mich. Also die Klischees einfach mal überprüfen. Die Klischees, die uns erzählt werden über uns selber, stimmen die eigentlich?
Würde denn der heutige Thomas mit all seinen Erkenntnissen dem jungen Thomas noch mal raten, geh hin ans Ende der Welt und lebe 25 Jahre lang auf einem Leuchtturm?
Ich würde das alles immer genauso wieder gemacht haben, denke ich mal. Also das ist ja eine ein bisschen schwierige Frage, weil ich bin ja heute nicht der mehr, ne? Ich bin ja heute anders, aber ich bereue nicht eine Sekunde von diesem Leben. Ich finde, das kann ich auch noch sagen, ich bin wirklich tief dankbar, weil mir ist völlig klar, dass nicht jeder Mensch diese Chancen kriegt, die mir über den Weg gelaufen sind. Ja, das ist harte Arbeit und das hat eine Menge Mut erfordert, aber ich bin auch wirklich tief dankbar, dass ich diese Chancen gekriegt habe und dass ich dieses Leben so leben durfte. Ne?
Lieber Thomas, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe auch noch ein kleines Dankeschön für dich. Ich habe nämlich ein Buch gefunden, an dem du hoffentlich Freude hast. Ich greife mal hier in die Tasche. Das ist von Emma Stonex. Und nachdem in den Buchkritiken zu lesen war, dass sich auf jeder Seite dieses Buches das Meer widerspiegelt, dachte ich, das ist vielleicht das passende Geschenk für dich. Heißt auch noch die Leuchtturmwärter. Viel Spaß beim Lesen und alles Gute dir.
Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.